NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Hallo, herzlich willkommen. Siri Keil ist am Mikrofon. Keine Frage, Gewalt gegen Frauen ist real. Und zwar tägliche Realität in unserer direkten Umgebung, physisch und im Netz. Und wir als Gesellschaft konfrontieren uns in der Regel immer erst dann damit, wenn eine Frau mal wieder ihre Gewalterfahrung öffentlich gemacht hat. Ein Schritt, der Mut braucht, viel Mut und einen hohen Preis kostet. Das können wir aktuell live beobachten bei Colleen Fernandes. Zwar stellen sich viele Menschen hinter sie, aber gleichzeitig eskaliert die Hetze im Netz. Gegen Colleen Fernandes, gegen diejenigen, die sich mit ihr solidarisieren. Und ja, sogar das ZDF musste über Ostern die Kommentarfunktion unter einem Social-Media-Post zur aktuellen Traumschiff-Folge deaktivieren, wegen der Flut an Hasskommentaren, die Fernandes treffen sollten. Feindbildfrau, so heißt das gerade erschienene Buch der Autorin Ingrid Brodnik. Mit ihr spreche ich gleich unter anderem darüber, worum es beim Hass gegen Frauen überhaupt geht, was das nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für unsere Demokratie bedeutet und darüber, welche Strategien es gibt zum Gegensteuern gegen den Hass. Alles das hier in der kommenden Stunde. Aber natürlich wäre Überpop nicht Überpop ohne Musik. Auch heute wieder ausgesucht von unseren GesprächspartnerInnen, sprich eine Ingrid Brodnik Playlist. In diesem Sinne steigen wir ein mit Guldi Boutillier, I am the rich man.
Mother told me that all I needed was a band of gold. My mother told me to be a lady and do what you're told. I always read in books and other glossy magazines how to find love, but maybe that's not what I need. Maybe I don't need a man, is that even allowed? Maybe I should settle down, maybe I should watch my mouth. Took myself shopping and I got everything that I need. Mama, I'm a Fortune 500 company. And I'm making history.
Die kanadische Singer-Songwriterin Guldi Boutillier, Maybe I Don't Need a Man and I'm Making History, singt sie hier. Vielleicht brauche ich keinen Mann und mache Geschichte, Emanzipation und Gleichstellung der Geschlechter als historischer Erfolg. Schön wär's, Ingrid Brodnik, erstmal schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich.
Stichwort Gleichstellung der Geschlechter als historischer Erfolg. Wir kennen die Zahlen, wir erleben die Debatten, wir hören die politischen Kommentare seit Jahren. Bist du, Ingrid, manchmal am Kopfschütteln, wie weit wir noch entfernt sind von gleichen Rechten?
Ja, und ich würde sogar sagen, dass wir uns zum Teil sogar weiter entfernen. Das ist eigentlich mit ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil es geht um digitale Gewalt gegen Frauen und da ist mein Eindruck, dass es eher schlimmer wird, was Frauen erleben, auch die Masse, wie herabwürdigend, sexualisiert über Frauen gepostet wird oder auch die Plattformen. Nur ein Beispiel, die Plattformen machen zum Teil auch Rückschritte im Schutz von Frauen. Anfang 2025 hat Meta, also Instagram und Facebook, die haben die internen Regeln geändert. Und jetzt ist es erlaubt, Frauen als Haushaltsobjekte zu bezeichnen oder eine Frau als Bitch zu bezeichnen. Und was war der Anlass oder der Hintergrund? Das war die Wiederwahl Donald Trumps, wo man merkt, wie dieses Klima in den USA sich auch negativ auf die Tech-Plattformen ausweitet. Übrigens auch schwere Herabwürdigungen von queeren Personen als geisteskrank und abnormal werden jetzt auch ausdrücklich erlaubt. Also wir sehen ein Verrücken. Also es ist nicht mal so, dass man den Status quo hält, sondern dass wir Rückschritte machen in meinen Augen.
Ein guter Einstieg, weil vieles von dem, was wir gleich noch besprechen wollen, schon in deinem ersten Take hier vorkam. Dein Buch, das hast du erwähnt. Du hast es Feindbild Frau genannt. Warum eigentlich? Was für einen Feind sehen speziell natürlich Männer in Frauen?
Naja, ich beschäftige mich mit der digitalen Debattenkultur, nenne ich es immer. Also mit der Art und Weise, wie speziell im Internet über digitale Kanäle miteinander gesprochen wird. Und ich würde sagen, das Internet ist für Frauen oft ein besonders grausamer Ort. Alle Geschlechter können zum Beispiel Hass im Netz erleben. Jedem Mann, jeder Frau, jeder Person kann das passieren und es ist nie okay. Aber bei Frauen gibt es so eine speziell sexualisierte Komponente, die besonders darauf ausgerichtet ist, Leid auszulösen. Ich habe für mein Buch zum Beispiel analysiert Hasskommentare, die speziell weibliche Politikerinnen bekommen. Ich habe so 10 Typen von Beleidigungen und Bedrohungen zusammengefasst. Da ist zum Beispiel die klassische Abwertung des Äußeren dabei, die Abwertung basierend auf einer sexuellen Verwertungslogik. Das wäre ein Kommentar wie, Entschuldigung für diese Wortwahl, Kommentar wie, mit dir will keiner ficken, die einfach so an weibliche Politikerin gerichtet wird, die sagen was Substanzielles inhaltlich und dann schreibt jemand drunter, mit dir will keiner ficken. Also das heißt, ich verwehre der Frau, als gleichrangige Gesprächspartnerin akzeptiert zu werden und gehe sofort auf diese sexualisierte körperliche Ebene. Und da wird die Intimsphäre verletzt. Also im Juristischen gibt es nicht nur die Privatsphäre, die schon schützenswert ist, also die privaten Wohndaten und derartiges. Die Intimsphäre können zum Beispiel Angaben über das Sexualleben sein, kann innerste Gedanken sein, die über eine Person verbreitet werden. Und hier wird die Intimsphäre von Frauen verletzt. Und drum Feindbild Frau, weil es ist eine Gefahrenquelle allein, eine Frau zu sein im Internet und sichtbar zu sein. Und nur ein Detail zu diesen 10 Typen, ich zähle jetzt nicht alle auf, aber ich war sehr überrascht, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Mit vielen hatte ich gerechnet, wie Vergewaltigungsdrohungen. Das ist gut dokumentiert in der Literatur, dass das leider oft Frauen trifft. Aber womit ich nicht gerechnet hatte, dass auch jetzt im Jahr 2026 Leute Dinge posten wie Politik und Frauen, das passt nicht zusammen. Also Männer für notwendig erachten, dann auch noch zu schreiben, eigentlich haben Frauen in der Politik nichts verloren. Und das ist zur Frage Feindbild Frau, die pure Existenz von selbstbewussten, sichtbaren Frauen ist manchen nicht recht. Und das wollte ich einfach mit dem Titel aussagen.
Hast du noch mal kurz für mich eine Begründung dafür, warum es eigentlich besonders politische Frauen so trifft? Warum geraten genau die ins Visier von solchen digitalen Hetzkampagnen?
Ich würde sagen, da muss man 2 Ebenen analysieren. Das erste ist, welche Frauen trifft es? Und oft sind es zum Beispiel Politikerinnen, die in gesellschaftlich polarisierenden Themen aktiv sind, wie Migration, LGBTIQ, Themen, Klima, also die Themen, wo wirklich ja auch Hass-Communities existieren, die stark mobilisieren. Oder es gibt die Intersektionalität, das heißt, es sind, wenn ich eine Frau bin und ich habe Migrationshintergrund, ich bin queer, ich habe vielleicht eine Behinderung. Also das heißt, da bin ich auch noch mehr Zielscheibe. Und das andere ist, das ist das Breite, auch vom im rechtspopulistischen bis rechtsextremen Spektrum zum Beispiel erleben Politikerinnen solche gegenderte Herabwürdigungen. Und das ist einfach unsere patriarchale Gesellschaft. Nämlich wir alle haben gelernt, wie man einer Frau so richtig die Angst machen kann oder es ihr so richtig ein Unbehagen machen kann. Und das ist, indem ich sofort auf diese sexuelle Ebene gehe. Ich habe schon erwähnt, Vergewaltigungsdrohungen sind ein wiederkehrendes Instrument, wie speziell Frauen niedergemacht werden. Und ich glaube, das ist leider etwas, das jede und jeder weiß, wenn ich einer Frau so richtig Unbehagen einjagen möchte, muss ich nur eine Anspielung machen auf sexualisierte Gewalt. Also das ist wichtig und vielleicht zielt deine Frage auch noch auf eines ab. Hasskommentare sind auch ein Instrument, um Frauen in die Schranken zu weisen. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, warum Leute Hasskommentare schreiben. Das kann auch ganz andere Hintergründe haben, wie zum Beispiel Trolle, das sind Leute, die anderen quasi Leid zufügen wollen, sich am Leid anderer ergötzen, an heftigen Emotionen, die sie auslösen. Die sind häufig auch von einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Psychopathie und Sadismus zu neigen. Das sind so individuelle Faktoren. Aber gesellschaftlich muss man auch sagen, der Hasskommentar ist ein Mittel zum Zweck. Und zwar, um Leute zu verdrängen. Und das trifft eben Frauen.
In deinem Buch beschreibst du den sogenannten Chilling-Effekt. Ne, das ist der Effekt, wenn es darum geht, jemanden so zu ängstigen, dass die Person sich zurückzieht.
Genau. Es ist so, ich habe für mein Buch speziell mit Politikerinnen gesprochen, aber in Wirklichkeit hätte man auch Berufsgruppen wie Journalistinnen, Influencerinnen, Fernsehmoderatorinnen, also einfach alle sichtbaren Frauen hätte man heranziehen können. Und was ich bemerkenswert fand, selbst in dieser sehr gut situierten Gruppe, die ja oft zum Beispiel Personal haben, die auch vieles für sie moderieren, selbst da treten Chilling-Effekte auf, das heißt, dass Frauen leiser treten. Ich habe zum Beispiel Yvonne Marquas im Buch, frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, CDU-Politikerin, die ist von einem sehr bekannten AfD-Politiker negativ in die Auslage gestellt worden, als bemerkenswert dumm bezeichnet worden. Und wenn der eine Frau so vorführt vor seinen Fans, dann hagelt es weitere Beleidigung aus dieser Szene. Und sie hat online und offline arge Sachen erlebt. Also die hat jemand den Galgen gewunschen. Es ist dann leider auch an, also da gab es mehrere Vorfälle insgesamt. Es ist dann auch eine voll unanierte Deutschlandflagge an ihr Büro geschickt worden. Als sie auf einer Demo für Demokratie sprach, ist ein pyrotechnischer Sprengsatz gezündet worden. Also es gab einen Moment der Verunsicherung. Die Person, die das gezündet hat, ist dafür auch verurteilt worden. Mhm. Und all diese Fälle haben bei ihr dazu geführt, dass sie gesagt hat, sie kandidiert nicht mehr. Also sie hat die Spitzenpolitik auch deshalb verlassen. Und das ist so ein deutliches Beispiel, aber nur eins. Und zur Frage zurück, das sehen wir eben in Untersuchungen. Wenn man sich anschaut, welche Genderunterschiede gibt es bei digitaler Gewalt, ist eines auffällig. Frauen ziehen sich eher zurück. Die beste Untersuchung, die ich kenne, stammt aus Norwegen. Da haben zwei Forschende gesehen, dass Frauen, die hasserfüllte Nachrichten erlebt haben, zu 42% angaben, danach zurückhaltender in ihrer Meinung zu sein. Bei Männern waren es nur 16%. Also wir sehen hier ein Gefälle.
Aber was treibt denn diese Online-Aggressivität an? Also worum geht es den Männern, die in dieser sogenannten Manosphäre, die du auch in deinem Buch beschreibst, in der unter anderem auch Elon Musk mit seiner unglaublichen Plattformmacht zu Hause ist, worum geht's denen?
Naja, ich muss sagen, zuerst mal vielleicht eine Begriffsklärung. Die Manosphäre ist ja eigentlich ein sehr loses Ding. Das ist kein Verein, wo man sich anmeldet, sondern das beschreibt etliche unterschiedliche Gruppierungen im Internet von Incels, also Abkürzung involuntary celibatory, quasi unbeabsichtigt zölibatär, die sagen, sie können keine Frau abkriegen, weil die moderne Frau ist das Problem. Und wo es wirklich ein Frauenhass zelebriert wird, bis hin zu Attentaten, bei denen Frauen umgebracht worden sind. Das ist so eine ganz heftige Szene. Aber auch extreme Väterrechtler. Also es ist eigentlich ein großer Zusammenschluss oder große Bandbreite, was sie vereint ist, dass sie meinen, das eigentliche Problem ist die moderne Frau. Und dass sie vehement gegen feministische Frauen auftreten, so im Sinne von als Rückeroberung. Und das würde ich schon davon ausgehen, dass dieser Gedanke, wir Männer sind die Opfer und wir müssen jetzt diesen Frauen, die sich zu viel herausgenommen haben, wir müssen die in die Schranken weisen, dass das in dieser Szene ein sehr zentrales Element ist. Und mich hat auch beschäftigt, wie vereinen das Leute, also dass man sowas postet, weil die allermeisten Menschen wissen ja, man schickt einer Frau keine Vergewaltigungsdrohungen oder Vergewaltigungswünsche oder man schreibt nicht derartiges. Gleichzeitig, das habe ich im Buch recht genau, glaube ich, drin, gleichzeitig sollte man eines nicht vergessen, wenn ich in solchen aggressiven Communities drin bin, wo in einer Tür quasi Menschen vorgeführt werden, über die man dann herzieht, oft Frauen, dann fühlt sich das gut an. Ich habe zum Beispiel einen Post über Yvonne Marquardt, die Politikerin, und der User hat sie einfach als dumm ebenfalls bezeichnet. Also eine total unspektakuläre, ja, aber eben unfreundliche Beleidigung, aber nicht sonderlich kreativ oder irgendwas. Und ich glaube, er hat über 150 Likes bekommen. Und das sage ich deshalb, weil die meisten Menschen, wenn die was posten, kriegen nicht 150 Likes. Das ist noch kein super viraler Hit, aber man muss das so verstehen, wenn ich aggressiv auftrete und zwar in einer Community von Gleichdenkenden, werde ich oft belohnt werden für meine Aggression. Und das sollten wir nicht ganz vergessen, das sind ja Communities, wo man sich gegenseitig auf den Rücken klopft. Toll, wie du es dir reingesagt hast.
Ja, ich verstehe. Also da reichen 150 Likes schon für ein geschwollenes Selbstbewusstsein. Du hast einen ziemlich passenden Song dazu mitgebracht, den hören wir uns jetzt an, und zwar Good Boy von der britischen Singer-Songwriterin Paris Paloma.
I knew one day I'd have to watch powerful men burn the world down. I just didn't expect them to be such losers.
I have never seen submission embodied half so well as in the feeble competition between men with souls to sell. And I've never seen a guard dog with less fearsome of a bite than with its tail between its legs found at the rich man's side. Look at him, he's sweating from the climb, office worker, soldier, CEO. He's bleeding and he's blind, and I have never seen a creature more pitiful than him. He drinks power like salt water, because he cannot swim. Mouth open, serving, serve a higher path. They told him it's a staircase, it's a town. Full circle, wagging tails, wearing a collar. Poor madman, that's what happens when you drink some. Of the river, the honey on her tongue, door open to communion, being your father's son. And I would not expect you to witness what we know, the song sung in the dark times, the fire and the snow. We'll be piling up our pyre, and you defend your lords, and we'll have our joy, but it will never be ours. Mouths open, servants of a higher power.
Unrewarded for all of your defending.
Paloma, Good Boy, so hieß der Track. Das Thema, die Radikalisierung junger Männer durch patriarchale Strukturen. Und das klingt hier an, Sexismus und Antifeminismus, das sind alles anderes als Spleens von einzelnen verkorksten Männern. Wir hatten es eben auch schon und auch keine Kuriosität einzelner Online-Communities, sondern ein gesellschaftliches Problem. So schreibst du es in deinem Buch, Ingrid Brodnik. Warum ist es so wichtig, das zu unterscheiden bzw. hinzuweisen auf die gesellschaftliche Dimension, abseits der privaten, persönlichen?
Naja, gehen wir mal auf die Ebene der Betroffenen ein. Eines der häufigsten Probleme ist, dass Menschen das Problem individualisieren. Also so im Sinne von, die betroffene Frau muss sich halt eine dickere Haut wachsen lassen. Und da blenden Menschen oft aus, was für extreme Formen diese digitale Gewalt annehmen kann. Und sie machen es eigentlich zur Aufgabe der Leute, die eigentlich quasi zum Handkuss kommen, das dann auch noch irgendwie aushalten oder für sich selbst Strategien finden zu müssen. Ich gebe ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Mhm. In Österreich gab es diesen schrecklichen Fall von Lisa Maria Kellermeier, einer Ärztin, die in der Pandemie auch Leute geimpft hat, sich für Impfungen aussprach und sich kritisch über Corona-Demos äußerte. Und die hat extreme Drohnachrichten bekommen. Eine E-Mail hat ihr quasi deutlich gedroht, ich glaube, der Betreff war, ich werde dich hinrichten. Und es wurde dann genau geschrieben, wie er sie und ihr Personal umbringen möchte. Und diese Frau, diese Ärztin hat sich das Leben genommen. Und es gab dann bisher keine Verurteilung in diesem Fall. Sie hat sehr unterschiedliche Nachrichten, unterschiedliche Postings erlebt, die nicht in Ordnung waren. Und als das wieder medial Thema war, gab es zum Teil auch solche Reaktionen, ja, vielleicht hat sie es nicht gut genug ausgehalten oder dann soll man halt rausgehen aus Social Media. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Im Jahr 2024, 25, 26, zu sagen, du gehst raus auf Social Media, heißt, du darfst die Öffentlichkeit nicht mehr bespielen. Die Leute, die dir das schreiben, sind zwar weiterhin dort, aber du wirst verbannt. Und andererseits eben, dass sie nicht hart genug war. Und das, finde ich, ist ein riesiges Problem, weil das, glaube ich, kann man nur sagen, wenn man nicht die konkrete Nachricht liest. Ich habe die auszugsweise im Buch zitiert, einfach weil ich die Erfahrung gemacht habe, Leute wissen nicht, wie schlimm das klingt. Die glauben, da steht drin irgendwas Unfreundliches oder jemand wird als Idiotin bezeichnet. Nein, da wird genau beschrieben, wie man umgebracht werden soll. Und das über sich selbst zu lesen, das ist nicht angenehm. Und das heißt, das wird individualisiert oder so gesagt, ja, die Leute müssen halt härter sein. Und die Sache ist aber, erstens glaube ich das nicht. Und zweitens, ist es so, wir werden immer in unserer Gesellschaft Leute haben, die gerade nicht die Ressourcen haben, auch noch eine Morddrohung auszuhalten. Und dann zu erwarten, ja, sie hätte halt ein bisschen drüber stehen müssen, würde man das bei anderen Formen der Gewalt auch sagen? Also es gibt so eine Verharmlosung. Und also zur Frage zurück, ich glaube, die Gefahr ist, dass wir dann eigentlich die Täter, teils auch Täterinnen unterstützen, wobei es mehrheitlich eher Männer sind, weil wir die Konsequenz rein bei den Betroffenen ansiedeln.
Bleiben wir mal kurz bei der Sprache. Du hast 2024 dein vorheriges Buch geschrieben, das heißt Wieder die Verrohung. Und wir sind umgeben von verrohter Sprache. Nicht zuletzt ein Mann wie Donald Trump darf seit Jahren auf öffentlichen Weltbühnen Frauen lächerlich machen und demütigen. Was macht es denn mit uns, wenn wir überall eine völlig enthemmte, frauenfeindliche, gewaltverherrlichende Sprache als Normalität um uns herum haben? Was ist der Effekt auf uns als Gesellschaft?
Wir alle kriegen ein bisschen Hornhaut auf der Seele. Und das ist ein Begriff, den habe ich von Renate Künast gelernt, die ich auch im Buch befrage. Die hat zu mir gesagt, als die Renate Künast, das grüne, sehr berühmte grüne Politikerin, hat natürlich auch extreme Hasswellen abbekommen. Und sie hat mir erzählt, als das losging mit diesen Hasskommentaren online, hat das teilweise ihr Team mehr belastet als sie. Und dann sagt sie so nebenbei, weil die meisten Abgeordneten, die haben so ein bisschen Hornhaut auf der Seele. Und mir dieser Satz sehr zum Denken gegeben, weil ich glaube, die Gefahr ist, dass wir zu einer Gesellschaft werden, wo jede und jeder Hornhaut auf der Seele braucht, um an der öffentlichen Debatte teilnehmen zu können. Und das ist keine gute Gesellschaft. Also erstens, glaube ich, bleiben dann nur die übrig, die schon vielleicht tatsächlich etwas ja, hartgesottener sind. Oder also wir verlieren einfach wichtige Stimmen. Wir machen Rückschritte. Und das ist mir eben auch beim Schreiben dieses Buchs aufgefallen. 2024 ist mein Buch Wieder die Verrohung erschienen. Ich habe ja schon etliche Bücher geschrieben. 2016, also genau 10 Jahre vor Feindbild Frau, habe ich das Buch Hass im Netz geschrieben. Und jetzt, 10 Jahre später, habe ich das Buch nochmal gelesen, eben für Feindbild Frau. Einfach nur zu schauen, was hat sich getan oder wie war ich damals unterwegs. Und mir fiel auf, ich habe Postings als Hasskommentar zitiert, die ich jetzt nicht mehr zitieren würde, weil sie mir fast schon zu harmlos erscheinen.
Wirklich?
Ja, das waren einfach so Beleidigungen, die nicht fair sind, aber die, da würde ich vielleicht sagen, ich brauche was Derberes, etwas, das mich noch mehr aufregt. Und das kann natürlich eine Berufskrankheit, ist sicherlich zu einem gewissen Grad eine Berufskrankheit, dass ich auch schon sehr viel gelesen habe. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft alle so eine gewisse Eskalationen gewohnt worden sind. Also ich gebe nur ein Beispiel. Niemand diskutiert mal mehr darüber, dass Donald Trump, dass seine Aufnahme bekannt wurde, in der Donald Trump gesagt hat, grab him by the pussy über Frauen. Das ist in der Menge an frauenverachtenden Dingen, die Trump geleistet hat, so weit hinten mittlerweile. Und zu deiner Frage, was macht das? Das heißt, dass wir abgestumpft werden. Heißt nicht, dass wir es gut finden. Das, glaube ich, passiert nicht. Das ist nicht so, dass Leute sagen, okay, ich finde das jetzt toll. Aber es muss einmal immer ärgere Eskalation kommen, damit man es überhaupt noch spürt. Und das heißt, es normalisiert sich dadurch.
Apropos Eskalation, das Problem ist ja, es beginnt bei der gewaltvollen Sprache und es endet bei der Gewalt im echten Leben. Was macht es denn mit dir, wenn du hörst, dass Colleen Fernandes bei ihrem öffentlichen Auftritt auf einer Bühne vor dem Hamburger Rathaus eine schusssichere Weste tragen muss?
Ich muss ganz oft an diesen Satz denken, weil es regt mich jedes Mal auf. Ich schreibe ja auch als Journalistin zu diesem Thema und ich kriege dann regelmäßig Kommentare von Männern, die sagen, ja, aber der Fall ist gar kein gutes Beispiel, weil X, Y, Z oder die was relativieren beginnen. Und ich muss dann jedes Mal darüber nachdenken, dass diese Frau mit einer schusssicheren Weste auftreten muss, weil sie so arge Bedrohungen bekommt. Und dann kommt jemand in die Kommentare und fängt an zu sagen, warum dieser Fall, warum das jetzt eigentlich übertrieben ist. Es gibt sehr viele sexualisierte Deepfakes über Colleen Fernandes auch. Also sie ist auf vielen Ebenen Betroffene sexualisierter Gewalt. Und dann kommen User und sagen, nein, ihr sollt jetzt nicht über den Fall reden, weil der ist nicht gut genug. Das heißt, ich kann immer, wenn Frauen in die Öffentlichkeit gehen und sagen, mir ist das passiert oder ich habe diesen Vorwurf, das ist mutmaßlich passiert. Wenn das passiert, dann kommt sofort, 3 Tage dürfen wir diskutieren und nach 3 Tagen kommt die Ablenkungsstrategie. Der Fall ist nicht gut genug, um darüber zu reden. Warum denn nicht? Warum sollen wir nicht über sexualisierte Deepfakes sprechen? Weil das erlebt Colleen Fernandes, ist eine stark Betroffene davon. Und das finde ich, also zu dieser Frage zurück, was das mit mir macht, ich kriege halt solche Kommentare sehr stark mit und ich glaube auch, das ist auch etwas, das mich antreibt, weil ich gehe dann nicht in Diskussionen, wo ich versuche, Leute zu überzeugen. Ich versuche dann durchaus für Mitlesende ab und zu Hinweise oder Fakten oder gute Recherchen, die ich lesenswert finde. Aber ich glaube, man sollte echt aufpassen, wenn wir neigen dazu, oft zu diskutieren, wo jemand um 180 Grad die Welt anders sieht. Aber ich nehme dann das schon zum Antrieb, um wieder einordnen zu können, um solche Argumente aufzugreifen und für die, die kontern wollen oder die wissen wollen, was ist denn da jetzt dran, was ist da passiert, den Infos zu liefern. Und das heißt, dieser Fall hat für mich eigentlich gezeigt, wie wichtig das Thema ist, was schon vorher klar war, aber es braucht eben solche Fälle. Und nur ein Beispiel. Ich habe im Buch auch Josephine Ballon zitiert, das ist eine der Geschäftsführerinnen von HateAid. Und in meinem Buch haben sie mehrere Forderungen von sich, aber auch eine dieser Forderungen zitiert, nämlich, dass es einen Straftatbestand gegen missbräuchliche Deepfakes braucht. Und das finde ich ist so bezeichnend, dass die Einrichtungen, die Betroffene digitaler Gewalt vertreten, schon lange auf diese Missstände hinweisen. Und dann kommt ein Fall, der das Problem aufzeigt, der sexualisierte Gewalt aufzeigt. Und dann heißt es, dann soll man auch nicht drüber reden. Das heißt, wir sollen nicht drüber reden, wenn kein Fall da ist oder kein so sichtbarer Fall da ist. Und wir sollen auch nicht darüber reden, wenn dann ein bekannter Fall kommt. Also es sind immer gute rhetorische Tricks da, mit denen man das Thema wechselt, weg von der Gewalt, die Frauen erleben.
Ähnliches wird ja auch dem deutschen Bundeskanzler vorgeworfen. Wie hast du die jüngsten Aussagen von Friedrich Merz zu sexualisierter Gewalt wahrgenommen?
Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ich fand das sehr irritierend. Merz ist da ja das ein besonders bedeutender Vertreter von Männern, die quasi bei so einem Vorfall und bei solchen Vorwürfen dann sofort auf das Thema Migration umschwenkt. Und da gibt es, glaube ich, ein systemisches Problem, dass die sexualisierte Gewalt, dass die oft immer die andere Gruppe geschoben wird. Der böse Mann ist der andere Mann. Und damit wird die Großzahl, die überwiegende Mehrzahl der Fälle sexualisierter Gewalt ausgeblendet. Ich finde, man muss schon über sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Gruppen und welche Denkmuster das fördern, also welche patriarchalen Denkmuster sexualisierte Gewalt legitimieren, durchaus sprechen. Nur wenn dann das Ergebnis ist, wir können über die Mehrzahl der Straftaten nicht sprechen, dann wird hier quasi nicht Frauen geholfen. Und dann wird etwas, das Frauen nicht hilft, aber als Dienst an Frauen verkauft, das irritiert mich eher.
Wir hören mal wieder in einen Song rein, und zwar einen weiteren, den du auf die Playlist gesetzt hast. Know How It Hurts. Und zwar von dem US-Duo Ida. Warum den?
Weil es geht darum, in dem Lied speziell, um die US-Rückschritte zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und sie haben dieses Lied dezidiert geschrieben, als in den USA die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs rechtlich zurückgebaut worden ist. Und im Lied, glaube ich, allgemein geht es darum, dass, ich glaube, viele Frauen so ein gemeinsames Gefühl von Schmerz haben, wenn gewisse Rückschritte gemacht werden.
Thank you.
Spider, Know How It Hurts. Digitale Gewalt birgt die Gefahr, dass wir uns von demokratischen Idealvorstellungen weiter wegbewegen. So schreibst du es im Buch Feindbild Frau, Ingrid Brodnik. Erklär nochmal, was du genau damit meinst.
Es trifft Frauen, die sichtbar sind und die, ich habe speziell Politikerinnen befragt, die auch politisch aktiv sind. Und ich glaube, als Gesellschaft haben wir über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, dafür gekämpft oder viele von uns, dass Frauen gleiche Sichtbarkeit und Bedeutung in der Gesellschaft haben können. Und ich habe wirklich die Sorge, dass digitale Tools mitgenutzt werden, um das wieder zurückzubauen. Und das liegt daran, dass digitale Tools oft wenig Sicherheitsmechanismen gegen aggressives Verhalten gibt, sowohl in subtileren Reaktionsmöglichkeiten als halt bis hin zur strafrechtlichen Ahndung. Also dass gerade über das Internet dieses Einschüchtern von Frauen besonders gut ausgelebt werden kann.
Bleiben wir mal bei der strafrechtlichen Ahndung. Du schreibst im Buch unter anderem, Zitat, es soll in Zukunft weniger einem Lotteriespiel ähneln, wenn man juristisch gegen Hass im Netz vorgeht. Auch im Kontext der Geschichte von Colleen Fernandes, die bei Karin Mioska Deutschland als Täterparadies bezeichnet hat, sind entsprechende Forderungen formuliert worden. Mehr als 250 bekannte Frauen sprechen sich in einem 10-Punkte-Papier für härtere strafrechtliche Regeln aus und fordern von der Bundesregierung, das Thema digitale sexualisierte Gewalt anzupacken. Was sagst du? Du schreibst im Buch, hast du viele Beispiele, aber hier mal für uns zusammengefasst, wo muss nach deiner Einschätzung nach das Strafrecht am allerdringendsten abgedatet werden?
Also einerseits erstens Lücken schließen. Wenn sich die Gewalt ändert, muss sich das Strafrecht ändern. Und sexualisierte Deepfakes, die zum Beispiel den falschen Eindruck erwecken, eine Frau hätte in einem Porno mitgespielt, die sind eine neue Form der Demütigung. Da ist es gut, das Strafrecht ist der härteste Hammer, den wir haben. Da ist es gut zu sagen, nein, das ist nicht einfach nur so ein kleines Bagatelldelikt, das wir irgendwo vielleicht auch außerhalb des Strafrechts ahnden können. Nein, das tun wir ganz sichtbar reinschreiben. Also ich lege als Gesellschaft über das Strafrecht auch fest, wo rote Linien sind. Und wenn sich die Gewalt ändert, müssen wir diese roten Linien neu zeichnen. Mir kommt oft vor, dass bei Themen, die Frauen betreffen, dann besonders zurückhaltend ist, zu sagen, naja, aber das Strafrecht, das sollte wirklich nur für den Ernstfall übrig bleiben. Und dann bedeutet das für Betroffene, dass wenn das zum Beispiel in der Rechtslogik vielleicht keine sonderlich hochbestraften Tatbestände sind, die man heranziehen muss, das übers Eck konstruieren muss, dass vielleicht manche Ermittlungen rascher eingestellt werden, dass man halt nicht so ganz so gute Karten hat. Das war zumindest auch mein Eindruck im Gespräch mit HateAid. Und das Zweite ist, es gibt so Absurditäten im Recht, im Deutschen, auch eine Forderung von HateAid, zum Beispiel, wenn ich eine Anzeige mache und ich sage das nicht dezidiert vor Ort, dass ich informiert werden möchte, wenn die Ermittlung eingestellt wird, wenn das Verfahren eingestellt wird, kriege ich nie eine Info. Also so Betroffenenrecht, das Strafrecht ist nicht darauf ausgerichtet, Genugtuung beim Opfer auszulösen. Das ist so ein Grundsatzding. Aber ein bisschen mehr Servicecharakter des deutschen Rechts oder dass, wenn ich eine Person ausforschen möchte, dass ich dann nachher nicht, selbst wenn mir das Gericht zustimmt, ich Kosten zahlen muss. Das ist ja unglaublich. Ich werde übel diskreditiert und muss dann nachher, obwohl das Gericht sagt, ja, du darfst die Person ausforschen lassen, muss dann noch was zahlen. Das sind solche klaren Details, diese kleinen Rädchen, an denen man drehen kann, die lösen nicht das Problem. Aber wenn ich an sehr vielen Stellen die Betroffenen stärke, dann habe ich halt vielleicht 10% Fälle, die ein bisschen besser gehen. Und dann die dritte Ebene ist wirklich die Spezialisierung in der Justiz und auch in der Exekutive. In Deutschland gibt es ja in einigen Bundesländern bereits spezialisierte Staatsanwaltschaften, die wirklich Hass im Netz bearbeiten. Aber es ist mitnichten so, dass wenn ich Hass im Netz erlebe, egal ob als Mann oder als Frau, und ich sowas anzeige, dass automatisch mein Fall dort landet. Und dann gibt es große Unterschiede, wie rasch manche das einstellen oder wie engagiert manche es ermitteln. Und das wird oft als Lotteriespiel bezeichnet. Also dass man kann wirklich auch Glück haben. Es gibt wirklich tolle Leute, die das sehr, sehr dann hart verfolgen. Aber manches wird überraschend schnell eingestellt. Und das ist in Österreich sehr ähnlich. Ich gebe ein Beispiel aus Österreich, das sehr leicht das auf den Punkt bringt. Vor Jahren, 2020, hat die Feministin Beatrice Frasel im Februar kritisiert, dass es schon 6 Femizide in Österreich gab, 6 Frauenmorde, und weil jemand eine Frau ist. Und sie hat das kritisiert und dann postet ein User darunter: Du bist die 7. Sie teilt das öffentlich, was sie erlebt hat. Ich und andere empfehlen, bitte zeig das an als gefährliche Drohung. Sie geht also zur Polizei und das Verfahren wird eingestellt. Quasi wird nicht als gefährliche Drohung verfolgt. Bei gefährlichen Drohungen ist ähnlich wie Bedrohung in Deutschland, heißt es oft, das ist nicht konkret genug. Also das heißt, gerade im Bereich der Drohungen ist das oft sehr frustrierend für Betroffene. Und zweitens, sie ist dann bei der Polizeistube und der Polizist sagt, sie hat zu ihr gesagt, da hat sich wahrscheinlich jemand einen Scherz erlaubt. Und das kann nicht passieren, das soll nicht passieren. Also wenn man einer Frau ausrichtet, du bist die 7. Frau, die ermordet wird, ich meine, was ist das für eine Ansage? Das war ja ein Scherz. Macht das der Polizist auch bei anderen Kriminaltaten, dass man sagt, das ist vielleicht ein Raubüberfall, war ein Scherz? Also das meine ich, da möchte ich sagen, ich habe selbst auch schon Sachen angezeigt und ich habe zum Beispiel bei der Wiener Staatsanwaltschaft gute Erfahrungen gemacht. Das heißt, das muss nicht so ablaufen, aber dass es manchmal so abläuft, ist ein Problem.
Das ist auch nochmal wichtig, dass du sagst, du selbst bist auch oft schon damit konfrontiert gewesen, Anzeige zu erstatten, beziehungsweise von Hate-Mails betroffen gewesen. Du schreibst in deinem Buch, es braucht gesellschaftlichen Schutz, ganz explizit. Noch einmal kurz, welche Taktiken der Gegenwehr schlägst du vor?
Das erste ist eben als Gesellschaft, dass wir Betroffenen Rücken stärken in Form von Recht, in Form von Ressourcen, dass wir den Plattformen auf die Füße steigen, weil es wirklich ernüchternd ist. Erstens, wie die Plattformen Rückschritte machen oder wie schlecht sie gegen gemeldete Hasskommentare zum Teil vorgehen. Ich habe zum Beispiel im Buch auch mit Jessica Flint gesprochen, Rechtsanwältin, die oft auch in Klagen sich mit großen Plattformen quasi austauschen muss, sich mit denen anlegt. Und die hat mir erzählt, wenn sie als Rechtsanwältin einen rechtswidrigen Hasskommentar meldet an eine Plattform wie Instagram, TikTok, dann macht die mittlerweile ein Bildschirmvideo von der gesamten Meldung, weil sie anscheinend schon erlebt hat, dass es hieß, ja, das ist nicht bei Ihnen eingetroffen. Also es wirkt nämlich ein bisschen paranoid, wenn man das mit Filmen beginnen muss, um zu dokumentieren, dass ich das richtig gemeldet habe, selbst als Kanzlei. Also das heißt, es ist ernüchternd, wie viele Hürden einen Plattformen in meinen Augen in den Weg legen können. Und jetzt der dritte Punkt, abseits dieser rechtlichen Ebene, dem Druck auf Plattformen, was wir als EU sehr wohl ausüben können, gibt es drittens die Ebene von uns allen. Und wir alle können auch was tun. Das beginnt damit, wenn zum Beispiel Leute diskreditiert werden, dass wir das rascher benennen und sagen, Moment, das kommt aus dieser Ecke. Was wir alle tun können, ist eben Leuten den Rücken stärken. Ich habe mit der Psychotherapeutin Dorothee Scholz gesprochen und die hat mir erzählt, sie arbeitet ja mit vielen Betroffenen digitaler Gewalt. Und den ganzen Tag nur Hasskommentare zu lesen, das kann die Weltwahrnehmung einer Person verschieben. Also, dass sie, wie sie über die Menschen da draußen denkt oder wie isoliert sie sich fühlt. Und ich sage jetzt mal, wenn man zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse steht und sich denkt, die Person vor mir in der Schlange, in der Kasse, schreibt ja auch solche Kommentare, das wäre so ein Zeichen, dass man so das Vertrauen in die Menschheit verloren hat, weil man das dauernd erlebt, weil es die neue Realität geworden ist. Und was hilft ist, wenn dann Fremde, wenn Außenstehende sagen, das hast du nicht verdient. Sehr geehrte XYZ, ich habe mitbekommen, was über sie gepostet wird. Ich möchte nur sagen, das ist nicht in Ordnung. Oder man kann sogar schreiben, wenn man jemanden wirklich gut findet, sie leisten wichtige Arbeit, weil das schiebt es auch wieder zurecht. Das heißt, man kann dann ein Korrektiv sein. Das macht das nicht ganz gut oder das hört nicht auf, dass das Problem existiert, aber man kann Leuten helfen, dass sie ihr Vertrauen in die Menschheit nicht verlieren.
Sehr, sehr wichtiger Punkt. Es steht auf jeden Fall fest, dass alle Mut brauchen, die von sexualisierter Gewalt, von antifeministischer Gewalt betroffen sind, um das Schweigen zu durchbrechen. Und in diesem Sinne jetzt hier ein Song wieder von der Ingrid Brodnik Playlist Silent All These Years von Tori Amos.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been here silent all these years. So you found a girl who thinks really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My scream got lost in a paper cup. Do you think there's a heaven where some screams have gone? I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, and it's been here silent all these years. Go by, will I still be waiting for somebody else to understand? Years go by. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress, and it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said, sometimes I hear my voice, I hear my voice, I hear my voice, and it's been here silent all these years.
Silent All These Years von Tori Amos. Für Betroffene von sexualisierter Gewalt, ob physisch oder digital, kann es lebenswichtig sein, zu wissen, wo Hilfe zu finden ist. Ingrid Brodnik, du hast deinem Buch Feindbild Frau sowohl einen juristischen Anhang als auch viele Hinweise angehängt, wo und wie Betroffene Hilfe finden können. Zu finden ist all das auch auf deiner Website brodnik.org. Und mir bleibt die eine Frage, Ingrid, was macht dir Hoffnung, dass wir als Gesellschaft dem Hass etwas entgegensetzen können?
Dass es mehr als eine Geschwindigkeit und eine Richtung gibt. Damit meine ich, ich habe erzählt, dass die Plattformen Rückschritte machen, wo sie zum Beispiel ihr Regelwerk ändern, um manche Formen digitaler Gewalt jetzt sogar zu erlauben oder nicht gut genug gegen gemeldete Hasskommentare vorgehen. Und gleichzeitig gibt es auch über Social Media durchaus feministische Debatten, gibt sehr gute Aufklärung. Also es gibt auch eine Gruppe in unserer Gesellschaft, oft Frauen, aber auch engagierte Männer, die heute im Jahr 2026 mehr Begriffe kennen, mehr wissen, was ist das, sexualisierte Gewalt oder wo wird eine Aussage verharmlosend, Victim Blaming. Also das heißt, es gibt mehr als, unsere Gesellschaft ist kein Monolith. Das heißt, es geht nur in die eine Richtung. Es gibt sehr wohl gleichzeitig Gruppen und Einzelpersonen, die dazulernen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass sich diese Gruppen und Einzelpersonen besser vernetzen und daran arbeiten, eine Mehrheit zu werden.
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute, plausible und ich finde auch praktikable Vision. Du hast vorhin gesagt, wir alle können ein Korrektiv sein. Und in diesem Sinne danke ich dir dafür, dass du hier warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Und danke auch an alle da draußen für das Interesse. Euch allen wünsche ich unerschrockene Zuversicht. Und dazu passt das finale Stück dieser Sendung, Rebel Girl von den großen Bikini Kill. Mein Name ist Siri Keil und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.